Liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Teilnehmer am Gottesdienst im Livestream, ich wünsche euch zum Hören und mir zum Reden Gottes reichen Segen. Wenn du den Gottesdienst vor einer Woche miterlebt hast, dann kannst du dich sicher daran erinnern, dass wir in unserer Predigtreihe unter dem Titel »Damit ihr glaubt« durch das Johannesevangelium jetzt mit dem 13. Kapitel durch sind. Über ein Jahr lang haben wir uns sehr intensiv mit der Frage nach dem Glauben, so wie Jesus ihn seine Jünger gelehrt hat, beschäftigt. Heute starten wir eine neue Predigtreihe und springen im Johannesevangelium zu Kapitel 18. Die dazwischenliegenden Kapitel 14 bis 17 lassen wir nicht einfach aus. Sie waren einfach schon mal dran. Die Reihe hieß »Auf Wiedersehen, Jesu wegweisender Abschied«. Darüber haben wir vor knapp 5 Jahren, von Mai bis Juli 2018, in 8 Predigten gesprochen. Wenn du jetzt sagst, wie bitte soll ich denn das noch wissen? Ich habe schon Probleme damit, mich an die Predigt vom letzten Sonntag zu erinnern. Dann fühl dich gerne ermutigt, einfach auf unserer Website zu stöbern und alles noch da. Die neue Reihe, die heute beginnt, umfasst die letzten 4 Kapitel des Johannesevangeliums. Sie steht unter dem Titel Passion, die Liebe des Retters. Passion betont einerseits das Leiden Jesu, andererseits aber auch seine Leidenschaft, seine Hingabe, seine unbedingte, tiefe, grenzenlose Liebe bis zum Tod am Kreuz. Wir wollen uns von dieser Retterliebe gleichzeitig anrühren lassen und anspornen lassen. Sein Jünger zu sein bedeutet, Jesus nachzufolgen, ihn zum Vorbild zu nehmen in Leiden und Leidenschaft. Bevor wir jetzt in den ersten Text unserer neuen Reihe einsteigen, möchte ich beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du jetzt in unserer Mitte bist, so wie du es verheißen hast. Wir wollen auf dich hören. Wir wollen ganz bewusst von allem abschalten, was uns beschäftigt, was uns die Woche über bewegt hat. Wir wollen uns konzentrieren auf dich. Wir wollen auch unsere Herzen, unsere Gefühle dir öffnen. Rede du zu uns. Amen. Der heutige Predigttext steht in Johannes 18, die Verse 1 bis 11. Da heißt es, als Jesus dies gesprochen hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Winterbach Kidron. Dort war ein Garten, in den Jesus und seine Jünger eintraten. Aber auch Judas, der ihn verriet, kannte den Ort, denn Jesus versammelte sich dort oft mit seinen Jüngern. Nachdem nun Judas die Truppe und von den obersten Priestern und Pharisäern Diener bekommen hatte, kam er dorthin mit Fackeln und Lampen und Waffen. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus den Nazarener. Jesus spricht zu ihnen, ich bin's. Es stand aber auch Judas bei ihnen, der ihn verriet. Als er nun zu ihnen sprach, ich bin's, wichen sie alle zurück und fielen auf den Boden. Nun fragte er sie wiederum, wen sucht ihr? Sie aber sprachen, Jesus den Nazarener. Jesus antwortete, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen, damit das Wort erfüllt würde, das er gesagt hatte, ich habe keinen verloren von denen, die du mir gegeben hast. Da nun Simon Petrus ein Schwert hatte, zog er es und schlug nach dem Knecht des Hohepriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Name des Knechtes aber war Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus, stecke dein Schwert in die Scheide, soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat? Der Bezug zum Kontext unseres Abschnitts wird hergestellt mit den Worten, als nun Jesus dies gesprochen hatte. Das umfasst nicht nur das Vorangehen der Kapitel, des Kapitel 17, sondern den ganzen Abschnitt mit den Kapiteln 14 bis 17. Also ihr erinnert euch, alles das, was wir zwischen der letzten Predigtreihe und der jetzigen einfach ausgelassen haben, was aber auf der Webseite unter dem Titel Jesu wegweisender Abschied nachzuhören ist. Dazu zählt, dass Jesus hingegangen ist, um seinen Jüngern eine Stätte vorzubereiten. Es umfasst die Verheißung des innewohnenden Heiligen Geistes, es umfasst den Friedenszuspruch, es umfasst das Bild von Weinstock und Reben, es umfasst die Ermahnung, in seiner Liebe zu bleiben und Jesu Gebote zu halten, die Vorhersage, dass die Jünger von der Welt gehasst werden und das hohe priesterliche Gebet Jesu aus dem Kapitel 17. Hier im Johannesevangelium sind nicht alle Details beschrieben, die wir in den anderen Evangelien, den sogenannten synoptischen Evangelien, finden. Ich konzentriere mich heute überwiegend auf unseren Textabschnitt und verzichte auf eine Synopse. Als Jesus dies gesprochen hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Winterbach Kidron. Jesus überquert also mit seinen Jüngern den Kidron. Dieser Kidronbach führt nur im Winterwasser und verläuft durch das Kidrontal. Dieses Kidrontal liegt direkt an der Ostseite der Stadt Jerusalem zwischen dem Tempelberg und dem Ölberg. Das Wort Kidron bedeutet Dunkelheit oder dunkles Wasser. Das Wasser dieses Baches, das müsst ihr euch jetzt vorstellen, das waren ganz steile Klippen auf beiden Seiten und zusätzlich eine starke Vegetation und dadurch ist es beschattet worden. Da war es also wirklich finster. Die Gewässer waren auch verdunkelt deswegen, weil die Abwässer der Stadt Jerusalem da reingelaufen sind. Deswegen hat man diesen Platz auch den unreinen Ort genannt. In alttestamentlichen Zeiten der Erweckung haben die gottesfürchtigen Könige da die Götzenbilder verbrannt und die Asche dann in das Kidrontal gekippt. Das waren, wenn ihr es mal nachlesen wollt, die Könige Asa, Josia und die Leviten unter dem König Hiskia. Das Wasser des Kidron war auch durch Blut verdunkelt. Müsst euch vorstellen, es war die Zeit des Passafestes. Ungefähr 2,5 Millionen Menschen waren in der Stadt Jerusalem. Und es sind vielleicht so an die 250.000 Lämmer geschlachtet worden. Das Blut dieser Lämmer wurde auf den Altar gegossen. Und von dem Altar aus gab es einen Kanal, der zum Bach Kidron geführt hat. Durch so eine Rinne ist also das ganze Blut in diesen Bach Kidron geflossen und als Jesus den Bach überquert, war der Bach noch rot vom Blut dieser Lämmer. Das Opfer, das Jesus mit seinem eigenen Blut bringen sollte, ist dadurch vorgeschattet worden. In der Geschichte des Alten Testaments war der Kidron auch für einen anderen Angehörigen aus der Familie Jesu ein Ort des Leidens und der Angst. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von dem König David, der auf der Flucht vor seinem eigenen Sohn Absalom war. David war in einer schwierigen Situation, er musste fliehen und dazu musste er auch den Kidronbach überqueren. Und sicher ist es auch irgendwo so eine Vorschattung. Die beiden Situationen waren ähnlich. Der David wurde verraten und von seinem Volk verstoßen. Und so war es auch bei Jesus. Jesus wurde von Judas verraten. Beide Verräter übrigens, sowohl der Absalom aus dem Alten Testament wie auch der Judas, endeten irgendwo aufgehängt. Der Absalom hing an einem Baum und Judas hat sich selber erhängt. Als Jesus dies gesprochen hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Winterbach Kidron. Dort war ein Garten, in den Jesus und seine Jünger eintraten. In den Evangelien des Matthäus und des Markus wird der Name des Gartens genannt. Das war der Garten Gethsemane, in dem Jesus dreimal im Gebet ringt, während seine Jünger einfach schlafen. Der Garten liegt am Fuß des Ölbergs, jenseits des Kidronbachs. Man geht davon aus, dass der Garten mit einer Mauer umgrenzt war. Diese Mauer bot Schutz. Hier schnitt sie aber sämtliche Fluchtmöglichkeiten ab. Jesus war regelmäßig dort, das wusste auch sein Verräter, der Judas. Deswegen suchte er Jesus auch nicht in der Stadt, sondern genau eben dort, an diesem Rückzugsort. Hätte Jesus fliehen wollen oder hätte er seiner Gefangennahme entgehen wollen, dann wäre er nicht ausgerechnet dorthin gegangen. Einige Ausleger sehen in dem Garten Gethsemane einen Antitypus für den Garten Eden. Dieser Gedanke geht auf den Kirchenvater Kyrill von Alexandria aus dem 5. Jahrhundert zurück. Der Ausleger Kent Hughes beschreibt das so: Der erste Adam begann sein Leben in einem Garten. Christus, der zweite Adam, kam am Ende seines Lebens in einen Garten. In Eden sündigte Adam, in Gethsemane überwand der Erlöser die Sünde. Im Garten Eden fiel Adam, in Gethsemane hat Jesus gesiegt. Im Garten Eden versteckte sich Adam, in Gethsemane zeigte sich unser Herr mutig. Im Garten Eden wurde das Schwert gezogen, in Gethsemane wurde es in die Scheide gesteckt. Wenn ich jetzt weiter über den Text spreche, dann möchte ich den Schwerpunkt auf die Personen legen, die in der Geschichte vorkommen, und wir wollen uns dann jeweils die Frage stellen, wer ist denn eigentlich am Drücker? Fangen wir mit Judas an. Ich widerstehe jetzt mal der Versuchung, allzu ausgiebig über den Judas zu sprechen. Das war in der Predigt am letzten Sonntag schon dran. Die Verse 2 und 3, aber auch Judas, der ihn verriet, kannte den Ort, denn Jesus versammelte sich oft dort mit seinen Jüngern. Nachdem nun Judas die Truppe und von den obersten Priestern und Pharisäern Diener bekommen hatte, kam er dorthin mit Fackeln und Lampen und Waffen. Judas war während des Abendmahls von Jesus und den anderen Jüngern weggegangen. Nachdem er beim Abendmahl den Bissen aus der Hand Jesu genommen hatte, lesen wir, fuhr der Satan in ihn. Judas hatte einer anderen Macht in seinem Leben Raum gegeben. Schließlich hat diese andere Macht dann auch die Kontrolle über ihn übernommen. Und er ging hinaus in die Nacht. Jetzt, 5 Kapitel später, taucht Judas wieder auf. In der Zwischenzeit hatte er Jesus für 30 Silberstücke an die religiöse Führung verraten. 30 Silberstücke, das war so ein Monatslohn. Dieser Judas kommt nicht allein. Im Schlepptau hat er eine bewaffnete Truppe und im Rest der Geschichte spielt er eigentlich keine Rolle mehr. Ein paar Verse weiter lesen wir, es stand aber auch Judas bei ihnen, der ihn verriet. Also er stand da so daneben, quasi als Zuschauer. Judas jedenfalls war nicht am Drücker. Dass Judas mit einer Truppe kam, das überliest man oft. Ich weiß nicht, was ihr euch so bisher unter dieser Truppe vorgestellt habt, vielleicht so 20 Mann oder so. Tatsächlich handelte es sich um eine römische Kohorte. Das war ein Zehntel einer Legion, angeführt von einem Tribun, ungefähr 500 römische Soldaten. Die kamen da in voller Montur, um Jesus aufzuspüren. Und sie kamen nicht allein, sondern sie waren flankiert von der jüdischen Tempelwache. Klar, dass die führenden Priester und die Pharisäer auf keinen Fall wollten, dass die Gefangennahme Jesu allein den Römern überlassen bleibt. Sie wollten irgendwo die Kontrolle nicht abgeben. Bemerkenswert an der Stelle, dass Juden und Römer, Unterdrückte und Besatzer, in seltsamer Einigkeit von einem gemeinsamen Ziel motiviert werden. Dieser Jesus muss weg. Jetzt stellt er diese Szene vor. Jesus mit seinen 11 verbleibenden Jüngern im Garten. Es ist Nacht und diese Menge rückt an. Mit Fackeln, Lampen und Waffen. Das war schon von Weitem zu bemerken. Wenn Jesus also irgendwo die Absicht gehabt hätte zu fliehen, dann hätte er mit seinen Jüngern ganz, ganz sicher über diese Mauer steigen können. Das macht er aber nicht. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus, den Nazarener. Jesus spricht zu ihnen: Ich bin's. Es stand aber auch Judas bei ihnen, der ihn verriet. Als er nun zu ihnen sprach: Ich bin's, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Jesus geht ihnen also entgegen und fragt sie, wen sie denn suchen. Sie antworten: Jesus, den Nazarener. Vermutlich hatten sie ihn längst erkannt, wenn ihn Judas nicht schon für sie identifiziert hatte. Die anderen Evangelien berichten von diesem Kuss, den Judas Jesus gab, um ihn zu verraten. Als Jesus sagt: Ich bin's, gehen sie nicht etwa auf ihn zu und nehmen ihn gefangen, sie weichen zurück und fallen hin. Jetzt stellt er diese Szene nochmal vor, die fallen vielleicht so an die 600 ausgewachsene Männer einfach auf den Boden, ziemliches Chaos und Durcheinander. Mich erinnert es ein bisschen an den Psalm 27, Vers 2. Wenn Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, so müssen sie straucheln und fallen. Im Ergebnis, die römische Kohorte samt der Tempelwache war auch nicht am Drücker. Jetzt schauen wir mal den Petrus etwas genauer an. Petrus wusste genau, was Jesus über seine Bestimmung auf der Erde gesagt hatte, dass er nämlich sein Leben geben wird, dass er zurück zum Vater gehen wird. Jetzt war der Moment gekommen, aber nicht für Petrus. Petrus überschätzt seine Möglichkeiten und greift zum Schwert. Da nun Simon Petrus ein Schwert hatte, zog er es und schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Name des Knechtes aber war Malchus. 600 Mann gegen 12. Was stört es Petrus? Todesmutig stürzt er sich auf den Nächstbesten. Ich weiß nicht, ob ihr die Narnia-Bücher von C.S. Lewis kennt oder vielleicht die Verfilmungen. Der Petrus, der erinnert mich so ein bisschen an diese tapfere Maus, Reepy Cheep. Ja. Tapfer ohne Ende, todesmutig, aber auch geprägt von so einem kleinen bisschen Selbstüberschätzung. Eine Maus verteidigt einen Löwen. Was erfahren wir hier noch über Petrus? Dass er wohl Linkshänder war. Denn wenn er dem Malchus gegenüberstand und ein Kurzschwert hatte, dann konnte er das rechte Ohr nur abschlagen, wenn er mit der linken Hand das Schwert geführt hat. Petrus fängt sich von Jesus auf jeden Fall einen Tadel ein. Jesus fordert ihn auf, sein Schwert in die Scheide zurückzustecken. Es ist nicht die Tapferkeit, die Jesus kritisiert, sondern dass Petrus sich gegen die Bestimmung Jesu stellt und damit gegen den Plan Gottes. Da sprach Jesus zu Petrus, stecke dein Schwert in die Scheide, soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat? Petrus, willst du vielleicht durchkreuzen, was der Vater für mich geplant hat? Meinst du, du kannst mein Leiden verhindern? Und welches Mittel hat der Petrus da gewählt? Gewalt war nicht der Weg Jesu. An anderer Stelle, nämlich im Matthäusevangelium, wird uns berichtet, dass Jesus hinzufügt, alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Auch wenn sich Petrus mit seinem Schwert vielleicht stark und mutig fühlt und meint, was ausrichten zu können, Petrus ist auch nicht am Drücker. Der Kampf eines Christen ist nicht gegen Fleisch und Blut und findet auch nicht mit gewöhnlichen Waffen statt. Im Epheserbrief beschreibt der Apostel Paulus die Waffenrüstung, die Christen anlegen sollen, um widerstehen zu können. Ein wesentlicher Ausrüstungsgegenstand aus dieser Waffenrüstung ist das Schwert des Geistes. Da heißt es, nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Diese Art von Schwert, nämlich das Wort Gottes, ist Jesus selber ganz wichtig. Als er nämlich die Truppe bittet, dass seine Jünger gehen dürfen, hat er im Sinn, dass das Wort erfüllt wird. Damit das Wort erfüllt würde, das er gesagt hatte, ich habe keinen verloren von denen, die du mir gegeben hast. Im Johannesevangelium kommt diese Formulierung, dass das Wort erfüllt wird oder dass die Schrift erfüllt wird, insgesamt 8-mal vor. Davon allein 5-mal hier in den Passionskapiteln 18 und 19. Wir hatten bis jetzt den Fokus auf Judas, auf der Truppe, auf Petrus. Jetzt schauen wir mal konkret drauf, was unsere Geschichte über Jesus sagt. Erstens weicht Jesus vor seiner Verantwortung nicht zurück. Das zeigt sich schon symbolträchtig daran, dass er den Kidron überschreitet und schnurstracks genau dahin gegangen ist, wo ihn Judas mit seiner Truppe ganz sicher suchen würde. Als die römische Kohorte anrückt, versucht er nicht zu fliehen, sondern geht ihnen sogar offensiv entgegen. Nach der Schwertaktion von Petrus weist er darauf hin, dass er den Kelch trinken müsse, den ihm sein Vater gegeben hat. Zweitens zeigt Jesus seine Liebe zu den Jüngern. Seine Sorge gilt nicht sich selber, sondern ihnen. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen, damit das Wort erfüllt würde, dass er gesagt hatte, ich habe keinen verloren von denen, die du mir gegeben hast. Also es war ja nicht wirklich davon auszugehen, dass Judas und die Truppe nur auf Jesus aus waren, dass sie nur Jesus festnehmen wollten. Sicher war geplant, auch die Jünger mit in Gefangenschaft zu nehmen. Jesus gelingt hier das Unmögliche. Seine Jünger werden verschont. Drittens zeigt Jesus seine Feindesliebe. Er nutzt die Situation der am Boden liegenden Truppe nicht aus, sondern er gibt ihnen Zeit, wieder aufzustehen. Und dem Knecht des hohen Priesters, dem Malchus, rührt er das abgeschlagene Ohr an und heilt ihn. Das wird uns vom Evangelisten Lukas berichtet. In dieser brenzligen Situation, wo es wirklich alles spitz auf Knopf steht, hat Jesus noch die Geduld und die Liebe, um sich um den Malchus zu kümmern. Viertens, und das ist für mich das Wichtigste, zeigt Jesus seine Souveränität. In keiner Sekunde dieser Geschichte wirkt er auch nur ein bisschen verunsichert. Ganz im Gegenteil, er ist am Drücker. Als er der Truppe entgegentritt und sich vorstellt, nennt er den Namen, mit dem sich Gott auch damals dem Mose vorgestellt hat, im brennenden Dornbusch. Ich bin. Dass die jüdische Tempelwache sofort verstanden hat, was er damit sagen wollte und auf was er anspielt, das ist klar. Aber auch auf die römische Kohorte hat diese Selbstoffenbarung gewirkt wie ein Donnerschlag. Dass sie alle zu Boden fielen, war keine natürliche menschliche Reaktion. Das war die Folge dessen, dass Jesus dieses Ich Bin ja als Beweis seiner Göttlichkeit sagt. Zweimal hintereinander in diesem Text. Wir erinnern uns vielleicht an andere Stellen aus dem Johannesevangelium, die in der vorangehenden Predigtreihe schon besprochen worden sind, zum Beispiel die bekannten sieben Ich-Bin-Worte. Ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt, ich bin die Tür für die Schafe, ich bin der gute Hirte, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, ich bin der wahre Weinstock. Alles das ist Jesus in Person. Er ist der wahre Gott. Am allerdeutlichsten wird es für mich in der Diskussion mit den Pharisäern, die in Kapitel 8 beschrieben ist. Die Pharisäer berufen sich auf ihren Stammvater Abraham. Ja, also wir haben Abraham zum Vater, wir sind quasi die Erben, wir sind das rechtmäßige Volk Gottes. Und dann sagt Jesus zu ihnen das Unerhörte, das, was in ihren Ohren pure Gotteslästerung war. Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, wie, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Jesus sagt damit nicht nur, dass er vor Abraham existiert hat. Er stellt sich hier als der ewige Gott vor, der schon immer, lange vor dem Beginn der Weltgeschichte da war. Was hat das jetzt alles mit dir zu tun? Die Frage, die du dir heute stellen solltest, lautet, wo stehe ich? Wer ist eigentlich in meinem Leben am Drücker? Wer hat das Sagen? Meinst du, du hast dein Leben im Griff? Da gibt es unterschiedliche Facetten, die uns in den Personen aus der Geschichte, mit der wir uns heute beschäftigt haben, irgendwo verkörpert sind. Bist du wie der Judas? Ihm waren einfach seine eigenen Interessen wichtiger als Jesus. Einige Jahre war er mit dem Heiland unterwegs gewesen, hat ihn genau so kennengelernt wie die anderen 11 Jünger auch. Letztlich aber war seine Motivation einfach falsch. Er war geldgierig. Die 30 Silberstücke waren genug Anreiz, seinen Herrn und Lehrer zu verraten. Manche Theologen meinen, Judas hätte in erster Linie politische Interessen gehabt. Er habe durch seinen Verrat Jesus einfach dazu zwingen wollen, die Macht zu ergreifen und zum politischen Retter Israels zu werden. Kann sein. Egal, gibt es bei dir auch solche Motive, die über deiner Liebe zu Jesus stehen? Für Judas war Jesus nur Mittel zum Zweck. Was ist er für dich? Bist du wie Petrus? Petrus war in diesem Moment bereit, zum Schwert zu greifen, obwohl er eigentlich hätte wissen müssen, dass das nicht die Methode Jesu gewesen war. Wie kurios ist dieser Gedanke, den Jesus, vor dem gerade noch alle zu Boden gefallen sind, verteidigen zu müssen. Letztlich bringt Petrus dadurch irgendwo auch Zweifel an der Autorität Jesu zum Ausdruck. Für ihn war Jesus in dieser Situation wohl hilflos. Da hilft nur eins, mit einem Schwert gegen eine ganze Kohorte. Wie siehst du deine Rolle? Bist du die Person, auf die Jesus angewiesen ist, ohne die es nicht geht? Setzt du vielleicht in deinen eigenen Angelegenheiten auf Selbsthilfe, wenn Gott nicht sofort tut, was er deiner Vorstellung nach tun sollte? Zu dem Thema Selbsthilfe, Soforthilfe, gibt es einige schöne Beispiele im Alten Testament. Ich nenne mal zwei. Abraham, der erste der sogenannten Erzväter, konnte nicht auf die Geburt des Sohnes warten, der ihm von Gott verheißen war. Deswegen hat er seine individuelle Abkürzung gewählt. Er hat mit Hagar, der Magd seiner Frau Sarah, geschlafen und das hat dann im Nachgang zu zahlreichen Problemen in der Familie geführt und sogar zu Kriegen, die bis in die heutige Zeit reichen. Saul war der erste König Israels. Da stand ein Opfer an und er sollte auf den Propheten Samuel warten. Aber das hat sich verzögert und der Saul konnte nicht warten, bis der Prophet Samuel eintraf und deswegen hat er das Opfer kurzerhand einfach selber vollzogen. Die Konsequenz für den König Saul war, dass er sein Königtum verloren hat. Ich fasse zusammen. Wir haben heute gehört, wie Jesus mit seinen Jüngern zielbewusst den Kidronbach überquert hat und in den Garten Gethsemane ging. Er wusste genau, was dort auf ihn zukommen würde. Er geht den schweren Weg im Gehorsam und im Vertrauen seinem himmlischen Vater gegenüber. Er stellt sich souverän seinen Gegnern, zeigt dabei seine Liebe zu seinen Jüngern und sogar zu seinen Feinden. Nochmal wird klar, dass er Gott ist. Seine Gegner sind in der Mehrzahl, aber trotzdem deutlich unterlegen. Jesus ist und bleibt am Drücker. Ich bitte dich, dir heute über eins ganz klar zu werden. Wenn Jesus souverän ist und alles in der Hand hat, was bedeutet das dann in deinem Leben? Solange er nicht auch dein Herr ist, ist alles gewaltig in Schieflage. Wende dich an Jesus und übergib ihm dein Leben. Lad ihn ein, dein Herr zu sein. Dann bist du auf der Seite des Siegers. Passion bedeutet Leiden und Leidenschaft. Jesus ist den schweren Weg gegangen, auch für dich. Ich bete. Danke, Herr Jesus Christus, dass wir in dieser Geschichte gesehen haben, dass du auch in der schwierigen Situation derjenige bist, der am Drücker ist, die es alle Macht vom Vater übergeben. Du bist der Herr des Universums, aber du möchtest auch der Herr in dem Leben von jedem von uns sein. Mach uns das ganz bewusst. Und wo das noch nicht der Fall ist, Herr, schenk das, ja, dass die Türen der Herzen aufgehen und dass du einziehen kannst. Du hast alles getan für uns, Herr Jesus Christus. Du bist den ganz, ganz schweren Weg gegangen, um uns zu erlösen. Lass es im Leben von jedem, der heute hier ist, Wirklichkeit werden. Amen. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Amen.